Er fing an, den ersten Teller zu befüllen und reichte ihn an Cleo, die aber noch mit dem Essen auf uns wartete. Anders als Adrian, der bereits sein Brot mampfte. Paul beeilte sich und füllte gleich die nächsten Teller auf, die Cleo an uns weiterverteilte.
»Ich möchte ja nichts sagen, aber grüne Suppe habe ich noch nie verstanden«, motzte Adrian mit dem Brot in seinem Mund und verzog das Gesicht. »Ich meine, Suppen sind doch ohnehin schon gesund. Müssen sie dann auch noch grün sein? Das halte ich für eine unfassbare Übertreibung.«
»Welche Farbe hast du denn erwartet bei einer Erbsensuppe?«, fragte Charlie und rollte mit den Augen. »Friedrich hat doch erwähnt, dass es Erbsensuppe gibt.«
»Oh, das habe ich dann anscheinend anders verstanden.«
»Zuhören funktioniert auch über die Sinne, Adrian. Nur falls deine Ohren ein Signal an dein Gehirn senden möchten«, warf Charlie ein. »Aber eigentlich ist das doch genau das, was Paul gerade gesagt hat. Ich verwette mein nicht vorhandenes Zuhause darauf, dass noch nie in deinem Leben auch nur ein Löffel Erbsensuppe deinen Luxusgaumen berührt hat und du trotzdem etwas daran auszusetzen hast. Nur weil sie grün ist und sie gesund sein könnte.«
»Darf man denn jetzt gar nichts mehr scheiße finden, oder wie? Ich mag eben keine Erbsen. Die Chancen stehen daher gut, dass ich auch keine Erbsensuppe mag.«
»Genauso ist es mit ganz vielen Dingen im Leben«, setzte Paul an.
»Vielleicht musstest du als Kind immer besonders viel Gemüse essen und einmal war dir ganz schlecht davon und seither hast du jegliche Art von Grünzeug als negative Erfahrung abgespeichert. Diese Annahme kann sich auf dein vergangenes Erlebnis stützen, weil dir beispielsweise schon der Geruch eine alte Erinnerung zuspielt. Oder aber es handelt sich um etwas Übertragenes, das bereits deine Eltern abgelehnt haben und vielleicht auch dein gesamter Kulturkreis oder andere soziale Gruppen wie dein Freundeskreis immer schon verweigert oder für schlecht befunden haben. Worauf ich dabei hinaus möchte, unser Gehirn mag Vertrautes und neigt dazu, Fremdes abzulehnen. Wenn ein Erlebnis aus der Vergangenheit uns in unserem Denken oder der Wahrnehmung eines neuen Erlebnisses beeinflusst, sprechen wir von Priming. Die vergangene Erfahrung setzt dann bei einem neuen Ereignis eine Assoziationskette in unserem neuronalen Netzwerk in Gang. Dann kann es sein, dass wir etwas nur sehen und schon ablehnen, weil wir denken, dass wir es nicht mögen, einfach weil wir es als negativ abgespeichert haben oder es nicht in unsere Vorstellung passt. Das ist jetzt bei Erbsensuppe keine große Tragödie, sondern nur schade, weil sie dir am Ende vielleicht doch schmecken könnte. Viel bedenklicher wird es bei festgefahrenen, starren Ansichten, die wir möglicherweise schon über Generationen in uns tragen, die unser Gehirn dann aber für die Wahrheit hält und sofort ablehnt, weil es zu wenige, schlechte oder gar keine Erfahrung damit gemacht hat. Genauso kommt es zu radikalen Vorurteilen, die dann nicht nur Gemüse betreffen, sondern manchmal leider auch andere Menschen oder Kulturen.
»Oh ja, wie wahr«, seufzte Sarah und wirkte nachdenklich. »Und das geschieht in alle Richtungen, außerhalb unserer Kulturen und manchmal auch innerhalb. Menschen können so festgefahren sein in ihren Vorstellungen, wie andere zu sein oder sich zu verhalten haben. Radikale Ablehnung hat noch nie jemandem geholfen.
Seht ihr, also braucht ihr mich auch nicht abzulehnen, nur weil ich keine Erbsensuppe mag«, holte uns Adrian wieder in den Suppenmoment zurück. »Ich kann euch übrigens beruhigen. Bei uns zu Hause gab es nie frisch gekochtes, mehr frisch geholtes von der Tanke«, warf er noch hinterher. Und ich musste schlucken. Ich vergaß manchmal, dass Adrian es als Kind gar nicht so leicht gehabt hatte.
»Na, dann sei doch jetzt umso dankbarer, dass es heute frisch gekochte Suppe gibt«, forderte ihn Charlie auf.
»Mhm, weil du es so mit der Dankbarkeit hast, oder wie?«, zischte Adrian zurück, und ich konnte zum ersten Mal seit langem wieder seine Verletzbarkeit erkennen, die sich in der frisch gekochten Suppe vor ihm spiegelte. Sie erinnerte ihn offensichtlich daran, dass er so etwas wie ein liebevolles, warmes Zuhause wohl nie haben durfte.
»Hat jemand von euch schon einmal an einem Blind Dinner teilgenommen?«, wechselte Paul das Thema. Ich zeigte mit meinem Löffel auf, während alle anderen bereits ihre Suppe probierten. Alle bis auf Adrian, der einen inneren Kampf mit ihr zu führen schien.
»Ja, ich«, erklärte ich. »Und ich fand es eher, ich suchte nach dem richtigen Wort, irritierend, so würde ich es, glaube ich, bezeichnen.«
»Kannst du sagen, warum?«, fragte Paul nach.
»Es hat mich selbst überrascht, Aber als wir alle im Dunkeln unser Essen serviert bekamen und überhaupt nichts davon erkennen konnten, weil es stockfinster im Raum war, passierte etwas Ungewöhnliches.
»Okay, und was?«
fragte Charlie ungeduldig, bevor sie einen weiteren Löffel von ihrer Suppe nahm. Es war gar nicht meine Absicht gewesen, Spannung aufzubauen. Ich versuchte mich nur genau zu erinnern.
Ich weiß auch nicht, aber als ich damals mit meinen Fingern das Besteck in der Dunkelheit ertastete und es mir endlich gelang, einen Bissen auf meine Gabel zu heben und mir in den Mund zu schieben, fand ich es total befremdlich, antwortete ich. Ich konnte die Konsistenz nicht zuordnen. Das Essen erwies sich als richtig eklig, obwohl es eigentlich nach gar nichts geschmeckt hat. Für mich zumindest. Ich fand es total geschmacklos, obwohl ich wusste, dass ein sehr renommierter Koch das Gericht für uns zubereitet hatte. Ich probierte dann zwar noch einen Bissen oder zwei, konnte aber wieder nichts schmecken. Und irgendwann habe ich dann aufgegeben. Ich fand es insgesamt eher unangenehm und überhaupt kein schönes Erlebnis. Allein der Gedanke daran löste wieder ein unbehagliches Gefühl in mir aus. Ich fand es wirklich total irritierend, nicht zu wissen, was ich mir da in den Mund schob. Und es half auch nicht, dass es dann nach gar nichts schmeckte, sich aber trotzdem glitschig und warm auf meiner Zunge hin und her bewegte.
»Vielleicht haben sie euch ja ganz widerliches Zeug serviert«, lachte Rebecca.
»Nein, nein«, winkte ich ab. Am Ende des Dinners wurde dann das Licht wieder eingeschaltet und es sah wirklich alles köstlich aus. Als ich es zuvor noch nicht sehen konnte, war es aber irgendwie gruselig und fühlte sich ganz komisch an.
»Das liegt daran, dass dein Gehirn es nicht zuordnen konnte«, erklärte Paul. »Da seht ihr, wie viele Informationen unsere Sinne an unser Gehirn senden und es dann entsprechende Entscheidungen trifft. Unsere Augen funktionieren dabei wie ein erweitertes Warnsystem, mit dem wir beispielsweise verdorbenes Essen möglichst früh erkennen sollen oder alte, lang abgespeicherte Informationen verglichen werden können. So wie in Adrians Fall. Wenn Erbsen sich bedrohlich anfühlen, weil dein Gehirn sie sabotiert«, lächelte Paul und Adrian schüttelte nur den Kopf. Paul blickte wieder zu mir. »Ohne diese gewohnten Informationen, die du aufgrund der Dunkelheit nicht hattest, kann es daher sein, dass dein Gehirn völlig irritiert war und nichts damit anzufangen wusste. Es hat dann mit Ekel oder Angst reagiert, obwohl andere vielleicht sogar ein noch stärkeres Geschmackserlebnis dabei empfunden haben«, sagte er in meine Richtung. »Ihr seht, jedes Gehirn reagiert ganz individuell und unterliegt auch immer wieder Irrtümern, die uns gar nicht bewusst sind, weil wir denken, wir könnten uns auf unseren Verstand verlassen. Die entsprechende Reaktion hängt außerdem auch von dem jeweiligen Kontrollbedürfnis ab. Wenn wir das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren, kann es sein, dass unser Gehirn in den Alarmmodus schaltet.«
»Ja, genau. Für ein Paar war das richtig schlimm. Sie mussten sogar fluchtartig den Raum verlassen, weil sie die Dunkelheit nicht ausgehalten haben und Beklemmungen oder manche sogar Panik bekamen.«
»Das glaube ich. Das Gefühl, keine Kontrolle zu haben, kann in einigen Menschen Angstzustände oder sogar Panik auslösen. Die Dunkelheit hat dafür gesorgt, dass euer Gehirn wegen der ungewohnten Umgebung bereits in Alarmbereitschaft war. Außerdem konnte es die gewohnte Software nicht anwenden oder nur teilweise auf das Essen übertragen«, erklärte Paul weiter.
»Als wäre euer Essen vollkommen leer an Daten gewesen, weil es dunkel war und sie euer Gehirn daher nicht abrufen konnte. Natürlich hätte es auch noch andere Sinne für die Datenlieferung geben können. Aber ihr seht, ein einziger Unsicherheitsfaktor kann das gesamte System blockieren.«
Adrian starrte immer noch auf den Teller Suppe vor ihm und verzog angewidert das Gesicht.
»Es gab außerdem auch keine Geschichte, die euch euer Verstand über das Essen auf eurem Teller erzählen konnte«, schwenkte Paul nun direkt zu Adrian, der genervt wirkte, und warf ihm einen beruhigenden Blick zu.
»Im Grunde erzählst du dir nämlich auch eine Geschichte über die Erbsensuppe, die du für die Wahrheit hältst.«
»Halten wir manche Dinge nur deshalb für wahr, weil wir uns für eine andere Realität verschließen?«
Wirklich weise sind diejenigen, die nach der Wahrheit suchen, nicht diejenigen, die denken, sie gefunden zu haben.